Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Vortrag von Herrn Professor Günzel, Was ist real im virtuellen Raum? Herzlich willkommen heißen möchte ich Herrn Professor Günzel selbst ebenfalls. Und es freut mich außerordentlich und ich finde es auch außerordentlich schön, dass Sie heute einen Ausflug von Berlin hierher nach Stuttgart unternommen haben, um hier diesen Vortrag zu halten. Ich bedanke mich auch bei der Stadtbibliothek Stuttgart für die bewährte Kooperation mit dem Philosophischen Garten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch junge Damen und junge Herren, La vida es sueño, zu Deutsch, das Leben ist ein Traum. So lautet der sehr bekannte Titel einer sehr ernsthaften Komödie aus dem Jahr 1635 aus der Feder des madrilenischen Dichters Pedro Calderón de la Barca. Ein Titel, der jenseits des Stückes im Laufe der Jahrhunderte zu einem inspirierenden Bestandteil der philosophischen Frage nach dem Wesen der Wirklichkeit geworden ist. Es stellen sich angesichts dieses Titels, Das Leben ist ein Traum, Fragen wie folgende. Nehmen wir die Welt auf eine realistische Weise wahr? Ist die Welt genau so, wie wir sie im Alltag erleben? Oder ist das, was wir sehen, nur eine Erscheinung? Und die Welt an sich, die wahre Realität, bleibt uns auf ewig verschlossen. Ist die wahrgenommene Welt, anders ausgedrückt, womöglich nur wie ein Traum? Und was ist überhaupt ein Traum? Ist er real oder gaukelt er uns eine virtuelle Welt vor, die wir träumend als real erleben? Und erst nach dem Aufwachen realisieren wir, dass wir geträumt haben und dass der Traum eben nicht real war, sondern nur virtuell. Aber wenn der Traum eine unbewusst hervorgerufene virtuelle Welt ist, sind dann Filme, Fotos, Gedankenspiele, Romane und so weiter bewusst hervorgerufene virtuelle Welten? Sind diese Artefakte also ebenfalls nicht real? Und wenn Hirnwissenschaftler behaupten, dass all das, was wir erleben, lediglich Repräsentationen von Hirnprozessen sind, leben wir dann im Alltag nicht auch schon in einer virtuellen Welt? Sodass wir uns beim Lesen eines Romans oder beim Eintauchen in die Welt einer 3D-Brille gewissermaßen schon in einer weiteren virtuellen Welt bewegen, als virtuelle Wesen in einer virtuellen Welt. Was aber heißt überhaupt real? Was heißt virtuell? Ist das scheinbar Reale in Wirklichkeit virtuell und das scheinbar Virtuelle in Wirklichkeit real? Meine Damen und Herren, unser heutiger Gastredner ist dazu prädestiniert, zum Verhältnis von realen Räumen und virtuellen Räumen klärende Anmerkungen zu machen. Hat er doch im Laufe seiner akademischen Studien sich mit der Raumtheorie im Allgemeinen und mit der Theorie des virtuellen Raums im Besonderen, auch des Computerspielraums, ausführlich auseinandergesetzt. Was Professor Günzels akademischen Werdegang angeht, so möchte hier ein kurzes Wort nicht unerwähnt bleiben. Nach einem Studium der Philosophie, Soziologie und Psychologie an den Universitäten Bamberg, Manchester und Magdeburg wurde er im Jahr 2000 mit einer Arbeit über Nietzsches philosophische Geographie promoviert. Im Anschluss daran hatte er unterschiedliche Dozenturen an Universitäten und Hochschulen inne, an der Humboldt-Universität Berlin, der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, der Universität Basel, der Universität Potsdam, der Universität Klagenfurt und der Universität Trier. Schließlich übernahm er im Jahr 2011 eine Professur für Medientheorie an der Berliner Technischen Kunsthochschule BTK. Sein Lehrgebiet umfasst dabei die Bereiche Game Design, Kunstgeschichte, Designgeschichte, Fotogeschichte, Medientheorie, Filmgeschichte und Philosophie. Was die Fülle von Herrn Günzels akademischen Veröffentlichungen und einschlägigen Herausgeberschaften von Anthologien und Handbüchern zur Raumtheorie angeht, so möchte ich hier lediglich zwei Titel hervorheben. Im Jahr 2014 war er Mitherausgeber eines interdisziplinären Handbuches zum Thema Bild, erschienen im Stuttgarter Metzler Verlag. In diesem Buch sind insbesondere auch Aufsätze enthalten, die für das Thema des heutigen Abends von großer Bedeutung sind. Zuvor bereits im Jahr 2012 veröffentlichte er die computerspielhistoriografisch aufsehenerregende und gesellschaftsthematisch relevante Monographie mit dem Titel Ego Shooter – Das Raumbild des Computerspiels. Eine Abhandlung, in der er sich mit dem Ego-Shooter-Spiel, also dem Computerspiel aus der Ersten-Person-Perspektive, als einer Bildform auseinandersetzt und dabei zeigt, wie sich dieses Spiel genau die Strukturelemente zunutze macht, die das Hauptmerkmal der europäischen Bildgeschichte definieren, sprich die Elemente des perspektivischen Bildes, zu denen insbesondere die realistische Darstellung, die zentralistische Projektion und die kohärente Raumaufteilung gehören. Diese wenigen Bemerkungen müssen genügen, um Ihnen eine erste akademisch-biografische Kartografie des heutigen Referenten an die Hand zu geben. Ich wünsche Ihnen nun einen erkenntnisreichen Vortrag. Herzlichen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank für die wirklich sehr nette Einführung, die mir natürlich dann auch vor Augen führt, welchen Weg ich bislang zurückgelegt habe, bis ich nun hier heute Abend bei Ihnen in Stuttgart stehe, also angefangen von der Philosophie und dann hinein in die Medienwissenschaft und gewissermaßen auch aufgefordert wurde, den Weg wieder zurückzugehen, also schon auch ein Schwerpunkt auf die philosophische Frage, die eben hier leitend ist, zu richten, was ist real am virtuellen Raum. Und deswegen sozusagen gleich eine, ich weiß nicht, ob das großer Anstieg oder ein tiefer Abfall zu diesem Bild ist, aber der vielleicht unvermeidliche Philosoph, wenn es zum Thema des Raums kommt, den möchte ich gleich am Anfang erwähnen, um dann Ihnen viele aktuelle Beispiele zu zeigen, aber zugleich eine Antwort darauf zu geben, was ist denn nun das Reale am Virtuellen? Und ich weiß nicht, wer von Ihnen das Vergnügen hatte, mal die Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant lesen zu müssen. Ich als Philosophiestudent musste das natürlich. Da stehen ganz viele Sachen drin, die kann man eigentlich gar nicht denken oder verstehen, die kann man nur wiederholen. Und irgendwann glaubt man sie dann. Aber es stehen schon auch Sachen drin, die durchaus nachvollziehbar sind. Also 1781 geschrieben. Und dort gibt es so, also eine ganz, ganz witzige Geschichte ist die, dass Kant behauptet, der Unterschied zwischen 100 möglichen Talern und 100 wirklichen Talern, also was später dann der Dollar wird gewissermaßen, oder wir können jetzt auch Euro sagen, 100 wirkliche Euro und 100 gedachte Euro, würde der Sache nach keinen Unterschied machen. Das hat Karl Marx natürlich später ganz schlimm gefunden, weil er gesagt hat, das macht schon einen Unterschied, ob ich mir was zu essen kaufen kann oder nicht. Aber was Kant damit meinte, ist, ich kann mit 100 Münzen auf dem Tisch genauso gut rechnen wie mit 100 Münzen im Kopf. Und das Thaler-Beispiel, wie gesagt, das hinkt ein bisschen, was natürlich eben schon einen Unterschied macht, ob man das Geld hat oder nicht. Aber in Bezug auf den Raum passt es sehr gut. Die Frage nach der Realität von Raum, die hat Kant vorher in einem ganz kleinen Aufsatz schon mal behandelt, führt uns nämlich darauf zu fragen, was ist Raum? Woraus besteht Raum? Und jetzt könnte man sagen, naja, Raum ist vor allem eine Ausdehnung oder Raum ist eine Begrenzung. Kant war ganz raffiniert und hat gesagt, Raum besteht eigentlich darin, dass ich mich anhand von Gegenden oder Richtungen orientieren kann. Also, dass es sowas wie den Unterschied von links und rechts gibt. Und er sagt, genau dieser Unterschied, den kann ich nicht dadurch erklären, dass ich sage, links ist das Gegenteil oder die Negation von rechts, sondern rechts und links sind ursprüngliche Gegebenheiten des Raums in Bezug auf mich als Subjekt. Und deswegen sagte er, links und rechts sind real. Ja, das war sozusagen seine Setzung, sind sachhaltig. Aber, das ist das Interessante, links und rechts sind nicht materiell. Das wird nämlich oft verwechselt. Oft denkt man, die Realität des Raums hängt daran, ob ich mich nun sozusagen hieran stoßen kann. Ob es eine Widerständigkeit gibt. Das ist sozusagen eine Bedingung dafür, dass es Materie gibt, aber nicht für Raum. Sondern eben so wie rechts, links, von hinten, oben, unten. Norden, Süden, Osten, Westen, wie auch immer man diese Gegenden beschreiben will. Und nun sehen Sie vielleicht auch schon, worauf ich hinaus möchte, nämlich, dass real und virtuell eigentlich gar keine Gegensätze sind. Sonst wäre der Begriff der virtuellen Realität völliger Unsinn. Natürlich, es klingt ein bisschen paradoxal, aber er macht durchaus Sinn. Es ist nämlich eine Realität oder ein Raum, der eben keine Materialität besitzt, sondern gänzliche Möglichkeit, Virtus oder Kraft, Potenz, sich zu aktualisieren. Das wäre der eigentliche Gegenbegriff. Also der Gegenbegriff zu virtuell ist aktual und nicht real. Und diese Überlegungen, also die sagen von Kant neben vielen anderen kommen, er hat auch, wie gesagt, Sachen zum Raum gesagt, die sehr verwirrend sind, also das ist eine a priorische Anschauungsform sein, wie gesagt, das ist das, was man eben nicht verstehen kann letztendlich. Aber seine Idee der Realität der Richtungen, und das müssen Sie sich tatsächlich so vorstellen, also wenn Sie auch schon jetzt die Oculus Rift mal auf hatten oder wenn Sie sich einfach nur ein klassisches Ölgemälde angucken, ein Tafelbild, dort können Sie eben auch sagen, ja, hier hinten links, da steht gerade ein Pferd mit Reiter oder hier rechts irgendwie trägt Jesus Christus sein Kreuz oder sowas. Und wir alle wissen, was mit rechts und links gemeint ist, ist uns sofort klar, wo das ist, obwohl es nur virtuell ist und nicht materiell oder aktual. Diese Idee der Realität des Raumes, unabhängig davon, ob es sich um einen materiellen oder eben einen virtuellen Raum handelt, hat im 19. Jahrhundert dann dazu geführt, dass man auf der Suche danach war, ob nicht diese behauptete Realität des Raumes von Kant irgendwo im Körper verankert ist. Das 19. Jahrhundert war nämlich das Jahrhundert der Erforschung und auch des Testens des Körpers in der Physiologie, experimentellen Physiologie vor allem, aber auch in der Vivisektion, also wurden auch ganz viele Tiere aufgeschnitten, um zu gucken, ob sie, wenn man ihnen irgendwas durchtrennt, dann hinterher Störungen haben. Also auch eine ganz blutige Geschichte. Und was man irgendwann dabei entdeckte, war ein ganz fast bezauberndes Organ, das man dann für das Raumorgan hielt. Das ist nämlich der Teil des Innenohrs, der nicht für das Hören zuständig ist. Also die Schnecke ist ja fürs Hören zuständig. Die funktioniert so wie eine Art umgekehrter Equalizer. Aber es gibt auch noch die drei Bogengänge. Von denen haben Sie alle jeweils zweimal diese drei Bogengänge, nämlich sozusagen in jedem Innenohr ansitzend. Und erst dachte man, ja, hat es irgendwie, hilft uns das beim Richtungshören oder woran liegt das? Und dann kam die Vermutung auf, nein, es sind sowas wie Raumdetektoren bzw. Richtungsdetektoren. Es gab sogar Leute, die sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, das ist das eingeborene euklidische Koordinatensystem. Deswegen ist der Raum auch dreidimensional, weil wir dieses Organ haben und wir können quasi absolute Richtungen, die drei Achsen im Raum, die sind sozusagen unserem Körper angeboren, eingeschrieben. Ernst Mach, ein Physiker, nachdem die Schallgeschwindigkeit benannt ist, der hat dann richtigerweise festgestellt, dass das eben nur nur die Beschleunigungswahrnehmung uns vermittelt. Das heißt, wenn man schnell vorwärts oder zurückgeht, wird diese Bogengänge wahrgenommen. Deswegen wird es dann beim Autofahren auch müde, weil man eben sozusagen keine, wenn man mit gleichbleibender Geschwindigkeit fährt, keine Beschleunigungswahrnehmung hat. Und wenn man beispielsweise auf die Bremse tritt oder den Kopf schüttelt, dann wird man plötzlich wieder wach, weil dann wieder das Gesehene, die Bewegung mit der gefühlten Bewegung zusammenpasst. Das wäre ein weiterer Beleg allerdings dafür, zu sagen, wir haben irgendwie ist unser Körper so eingerichtet, dass er nicht nur die Bewegungswahrnehmung, aber sozusagen auch über die Augenwahrnehmung, also dass unser Körper dazu beiträgt, dass das, was wir wahrnehmen, sei es im virtuellen oder im aktuellen, als realen Raum interpretieren kann oder als Raumstrukturen. Und Sie haben ja in der Einführung durchaus so diese Gegenüberstellung gemacht, ist nicht das virtuelle real, das reale virtuell oder eben wo ist der größere Realgehalt, ist der sozusagen im Bild oder liegt der in der physischen Welt. Genau diese Paradoxien lassen sich, denke ich, dadurch auflösen. So viel vielleicht zur philosophischen Vorgeschichte dieser Raumthematik und quasi auch gleich die Lösung, die ich damit anbieten möchte oder die These, die ich dann zur Diskussion auch stellen möchte für später. Jetzt ein großer Schritt in das späte 20. Jahrhundert, nämlich in das Jahr 1984, zu einem Romanautor, William Gibson, der ein Buch geschrieben hat, New Romancer, also zusammengesetzt aus Neuro und Romantik. Und der ist dafür bekannt, dass er ein Wort kreiert hat, was fortan eben gerade auch Philosophen dazu angehalten hat, vermehrt über den virtuellen Raum nachzudenken, nämlich des Wortes Cyberspace. Der ist heute gar nicht mehr so geläufig, aber als ich in den 90er Jahren studiert habe, war das sozusagen das große Ding, mit dem sich alle auseinandersetzen mussten, die gerade an beginnenden Medienwissenschaften, die es damals in dieser Form noch gar nicht gab, aber vor allem auch die Philosophen, die sagen, sich für die Technikgeschichte interessiert haben. So richtig wusste eigentlich keiner, was soll dieser Cyberspace sein. Und das wäre eine Verbindung natürlich auch zu einem anderen Thema von mir. Erst vor wenigen Jahren hat Gibson in einem Interview zugegeben, woher er den Begriff oder die Inspiration zu dem Begriff hat, nämlich aus den Arcades, also den Spielhallen, in denen die Computerspielautomaten aufgestellt waren, die vor allem die 70er Jahre geprägt haben. Und Cyberspace, also von Kybernaut, der erste Wortteil ist sozusagen also vom Steuermann her, das Steuern, der Cyberspace wäre der Steuerungsraum oder der reine Steuerungsraum, haben wir auch wieder so sagen. Im Virtuellen wird reale Raumnavigation vollzogen. Und so kam er eben auf den Begriff, der dann zu etwas ganz anderem verwendet wurde, nämlich sehr vielen Fantasien, wie wir sie beispielsweise auch in den Matrix-Filmen finden, dass die Welt, in der wir uns bereits befinden, dass die eigentlich ein Cyberspace sein könnte, weil uns schon längst irgendwelche ganz fiesen Leute an Computer angeschlossen haben und wir das eben gar nicht mehr wissen, dass wir uns in einer künstlichen Welt befinden. Und in der Tat sind die Bilder, auf die Kids damals in den Spielhallen blicken konnten, durchaus auch ein bisschen besorgniserregend, wenngleich heute nicht mehr so überwältigend aufgrund ihres realistischen, sehr einfachen realistischen Stils. Aber hier mal ein beeindruckendes Spiel von 1980, das so als einer der ersten Ego-Shooter, die Spielart ist ja erwähnt worden, gelten kann, obwohl man die damals gar nicht so genannt hat. Auch den Terminus First-Person-Shooter gab es damals nicht. Und in diesem Spiel Battlezone ist einerseits bemerkenswert, dass man so etwas wie eben die Zentralperspektive in diesen ewig finsteren Raum hinein hat, aber gleichzeitig eben in diesem Raum navigieren, steuern kann, also es ein echter Cyberspace ist. Alle Computerspiele haben damals die Schwierigkeit gehabt, sie mussten irgendwie mit dem schwarzen Hintergrund zurechtkommen. Deswegen war es oft naheliegend, es eben eine Autofahrt bei Nacht zu nennen oder zu sagen, es ist ein Space War oder eben ja hier eine Kampfzone, die eben auch in der Finsternis stattfindet. Das Bemerkenswerte an diesem Spiel war allerdings auch, wie die Arcade-Maschine selber aussah, das muss man immer sich dazu vorstellen, um den Effekt auch, den kulturellen Effekt, aber auch die theoretische Inspiration dann zu verstehen. Diese Maschine war nämlich tatsächlich die Simulation einer Panzerfahrt und man guckte durch eine Öffnung, die wie so ein Periskop sein sollte, indem man aus dem Panzer dann herausschaut, ähnlich wie bei einem U-Boot, und unten mit den beiden Joysticks steuerte man einmal die Drehung des virtuellen Blickpunktes und dann eben auch die sehr geringe Raumbewegung, die damit überhaupt möglich war. Dieses Spiel war ein so großer Hit, dass das Militär davon Wind bekommen hat und hat Atari, den damaligen Hersteller, gebeten, doch das auch als Panzersimulation für das Militär herzustellen. Das Interessante ist zu sehen, weil wir auch heute wieder die Verflechtung natürlich von virtuellen Realitäten aus Spielanwendungen mit militärischen Anwendungen diskutieren. Sehr oft wird dabei gesagt, ja, Computerspiele waren eigentlich von vornherein nur ein Abfallprodukt der Militärindustrie. Hier kann man sehen, dass der Weg eigentlich umgekehrt ist. Also dass das, was erstmal nur zu Zwecken des Spiels, des Vergnügens hergestellt wurde, letztendlich in das Militär eingewandert ist. Etwas, was man heute als Gamification bezeichnen würde. Ja, auf jeden Fall diese ersten Ahnungen davon, was ist denn der Cyberspace in den 80er Jahren über die Computerspiele, hat nicht nur dazu geführt, dass man die Verbindung zum Militär, vor allem auch über die dargestellten Inhalte, hergestellt hat, sondern dass der Grundtenor der war, wie das ist eigentlich fast immer, wenn neue Medien aufkommen, das ist irgendwas, was uns völlig absorbiert. Und deswegen auch etwas Gefährliches. Und das ist natürlich die alte Geschichte von Platon, seinem Höhlengleichnis, in dem eben genau dieses Gedankenexperiment, das Sie eingangs erwähnt haben, schon paradigmatisch vorgeführt wird. Die Welt, in der wir uns als Medienrezipienten hier rechts unten zu sehen befinden, ist eben eine, die nur durch selbst schon Bilder der eigentlichen Ideen, zu denen man sich als Philosoph aufschwingen muss, Projektionen an die Wand geben. Wir gucken uns diese Abbilder an. Das gibt es im Fotografiediskurs genauso. Susan Sonntag hat auch mal einen Aufsatz geschrieben über in Platons Höhle. Und sie sagte, ja, in unserer heutigen Medienwelt, wir gucken uns lieber die Welt in den Nachrichten an, anstatt an diese Orte selber hinzufahren und uns auch von den Tatsachen zu überprüfen, uns Gewissheit zu verschaffen. Also diese Idee, wir befinden uns in einer Scheinwelt, die wie uns eine Höhle gefangen nimmt und wir gar nicht wissen, dass wir uns in dieser Situation befinden, die war sehr prägend. Es gab allerdings schon vor digitale Medien, die genau dieses Szenario erfüllt haben oder einlösen konnten. Und das sind Bildarten, die man heute als immersive Bilder bezeichnen würden, eben Bilder, in die man eintaucht, die Absicht haben, den Rand des Bildes zu kaschieren, damit der Unterschied zur aktualen Welt eben nicht mehr wahrnehmbar ist, weil wir uns eben im Virtuellen tatsächlich ja räumlich real orientieren können. Das ist ja auch der beste Beweis dafür, dass dieser Übergang nahtlos klappt. Hier ein berühmtes Deckengewölbe aus Rom, das allen nur dann funktioniert, wenn man sich genau in der Mitte darunter befindet und an den Seiten dann in die reale Architektur in die aktuelle Architektur übergeht. Ein sogenanntes Trompe-l'œil, also eine Augentäuschung. Im 19. Jahrhundert haben dann vor allem die immersiven Bilder namens Panorama eine große Konjunktur. In Deutschland gibt es da gar nicht so viele von, obwohl gerade wieder, also wenn Sie mal nach Berlin fahren, wird es ein realistisches Panorama finden Sie dort am Checkpoint Charlie. Dann können Sie sozusagen nochmal in die Situation versetzen, wie es war, vom Westen aus über die Mauer nach Osten zu gucken. Und auch der Trick bei diesen Panoramen ist es gewesen, den Rand des Bildes zu kaschieren. Hier hat man es nicht so sehr durch einen Übergang in die aktuelle Architektur gemacht, wobei die auch eine Rolle spielt, sondern man hat hier, wie Sie sehen, hier in Scheveningen, Holland, eine Strandszene eben aus dem 19. Jahrhundert. Und man hat Sand aufgeschüttet, eben bis hin zum Bild, in dem der Sand dann weitergeht. Oben dieses Dach der Hütte, durch das man eben nicht sehen kann, wo das Bild endet. Also auch das sind immersive Bilder, immersive Bildräume, die zunächst einmal bestätigen könnten, diese These, dass wir vielleicht gar nicht wissen, dass die Welt, in der wir uns alltäglich befinden, nicht auch ein Bild, eine Scheinwelt oder eine virtuelle Welt ist, eben Platons Höhle. Neuere Anwendungen, wir springen ein bisschen weiter vor, das Telepresence-System von Cisco Systems, ein Telekommunikationsunternehmen aus den USA, die versucht haben, mit etwas Geld zu machen, was heute jeder für lau, beziehungsweise für umsonst auf seinen Rechner hat, nämlich Skype. Und die wollten es damals im großen Stil für Unternehmenskonferenzen einrichten, verkaufen. Und auch hier wird der Betrachter oder soll der Betrachter oder der Kommunikationspartner darüber hinweggetäuscht werden, dass er es mit Bildern zu tun hat. Die Rahmen sind zwar sichtbar, aber es wird eben durch den Anschluss an die aktuelle Tischsituation der Eindruck einer tatsächlichen Anwesenheit der Gesprächspartner, die sich in Wirklichkeit aber am anderen Ende der USA befinden, erzeugt. Das Stichwort Telepräsenz selber ist ein Vorläuferbegriff zu dem Begriff der Immersion. Immersion bedeutet eben wörtlich das Eintauchen. Telepräsenz heißt eben über die Entfernung hinweg präsent sein. Theoretisiert worden ist das erstmals Anfang der 90er Jahre in den 80er Jahren gab es den Begriff schon, aber er sozusagen theoretisch noch technisch ausgefaltet worden ist, der von einem Ingenieur, Jonathan Stewart, 1992, der so ein doppeltes Achsensystem aufspannt, worin er Telepräsenzsysteme verorten möchte. In der Achse nach oben steht Vividness, also die Klarheit oder die Deutlichkeit des Mediums ein, nach rechts die Interaktivität. Und Sie können es ja auf die Entfernung nicht lesen, aber links unten mit der geringsten Klarheit und Interaktivität befindet sich das Buch, ja, das gute alte Medium. Während sich dann so ein bisschen im Mittelfeld Computerspiele befinden, links oben mit einer sehr hohen Klarheit, aber geringer Interaktivität befinden sich 3D-Filme, und ganz oben gibt es so Gibsons SimStim. Das war eine Situation, die Gibson auch in seinem Roman beschrieben hat, wo man sich eben in eine künstliche Welt eintaucht, aber die eben keine Interaktivität besitzt. Und rechts unten höchste Interaktivität, geringe Klarheit sind die Multi-User-Dungeons. Das sind die Vorläufer der Online-Rollenspiele, die damals allerdings rein textbasiert waren. Also deswegen geringe Klarheit. Das sind so eine Art interaktive Bücher, oder Rollenspiele, die eben über Text ausgetragen werden. Und das Interessante ist nun rechts oben. Was befindet sich dort? Da gibt es so eine kleine Dreiergruppe. Und dort befindet sich tatsächlich reiner Science-Fiction. Nämlich unter anderem das Holodeck. Dort werden also mit der höchsten Klarheit und der höchsten Interaktivität werden Technologien angesiedelt, die eben so etwas wie dann später die sogenannte Immersion ermöglichen. Das Holodeck bei Star Trek 1987 eingeführt, spielt also längst vor Matrix diese Idee durch, dass man sich in einem Raum befinden könnte, der derart perfekt die Wirklichkeit simuliert, dass die beiden Räume letztendlich austauschbar sind oder man auch in diesem Raum anstelle des anderen agieren könnte. Holodeck spielt dabei auf die Holographie an, zu der ich gleich noch etwas sagen möchte, worum es sich bei der Holographie handelt, inwiefern es sich auch von dem Verfahren unterscheidet, was wir hier mit der Oculus Rift vorliegen haben. Der interessante Rückbezug nun zu Platon ist allerdings der, dass die eigentlich immersiven Systeme, die in den 90er Jahren Furore machten, nicht so die Telepräsenzsysteme waren, sondern dann die direkt auf Platons Höhlengleichnis anspielenden Caves, nämlich Cave Automatic Virtual Environment, interessanterweise von einem Professor der Kunst, nämlich von Daniel Sandin, initiiert. Diese Systeme, die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Es gibt es mit, sind Würfel, auf denen von außen mit Beamern Raum projiziert wird. Und zwar so, dass dann im digitalen Stitching keine Übergänge zwischen den Wänden auffallen, sondern die eben nahtlos zu sehen sind. Hier hat man es mit 3, beziehungsweise der Boden ist auch noch mit projiziert, 4 Wänden zu tun. Man kann das Ganze aber auch schließen und sich dann innerhalb des 6-seitigen Würfels in dieser virtuellen Umgebung bewegen. Es gibt es einmal ohne Brille, aber es gibt es sozusagen auch mit Brille. Und hier kommt eine neue Technologie hinein, die Sie eben auch dort hinten sehen, beziehungsweise so neu ist die gar nicht, sondern die ist schon 1968, also sozusagen der Hochphase der Hippie-Drogenzeit erfunden worden. Kein Wunder, dass natürlich die Sachen von damals stammten, die eigentlichen Visionen, weil man wirklich sehr viel auch mit der eigenen Leib-Körper-Wahrnehmung experimentiert hat. Also 1968, es hat nicht besonders gut funktioniert, aber das erste Head-Mounted Display, wie man diese Art von Technologien nennt, das Schwert des Damokles, ironischerweise genannt von Ivan Sutherland. Und hier sehen Sie also die beiden Displays, die der Herr links vor seinen Augen trägt. Obendrauf Sensoren, mit denen man sich innerhalb des dann rechts zu sehenden Kreuzes befinden musste, damit die Bewegung des Kopfes getrackt werden konnte. Also das, was heute die kleine Kamera auf dem Monitor macht, war damals dieses Damoklesschwert, was über den Köpfen der Versuchsperson schwebte. Ich will jetzt kurz ein paar Bemerkungen machen, die nicht so sehr in das Technologische gehen, aber doch vielleicht fürs Grundverständnis dessen, wie kann man Raum im virtuellen real erscheinen lassen, dazu zu gehören. Und es ist nämlich die Frage danach, ja, wenn der Raum gesetztermaßen dreidimensional ist, weil wir eben irgendwie aus irgendeinem Grund eine Richtungswahrnehmung oder auch eine Dimensionwahrnehmung haben, die eben auf die Länge, Höhe und Breite vor allem abzielt. Wenn das so ist, wie kann man denn so einen Raum im Virtuellen zur Darstellung bringen? Und hier kommt sozusagen die große Frage hinein, was ist denn eigentlich 3D oder was ist das 3D-Bild? Und ich möchte hier eine Unterscheidung einbringen, die zeigt, dass 3D in unterschiedlichen Varianten oder auf unterschiedlichen Wege realisiert werden kann. Wenn man in den 90er Jahren Computerspieler war und sprach da von einem 3D-Spiel, dann meinte man einfach nur, und hat sich sehr gefreut, dass es sowas gab, ein Bild, in dem in Echtzeit eine Zentralperspektive generiert wird. Ich möchte es mal die 2D-Variante von 3D nennen. Das ist nämlich das, was man auch seit der Renaissance in der europäischen Kunstgeschichte antrifft. Und das ist das Tiefenerleben durch die Zentralprojektion, wobei unser Bewusstsein oder unsere Wahrnehmung Informationen über diesen virtuellen Raum dadurch bekommt, dass vor allem mit Größenverhältnissen gearbeitet wird, die Proportionalität, das, was größer ist im Verhältnis zum kleineren, wird als vorne interpretiert, und Verdeckungen, die sogenannte Okklusion. Das heißt, etwas, was eben nicht zu sehen ist, weil es durch einen anderen Körper verdeckt ist, wird als dahinterliegend interpretiert. Und nun kommt das Entscheidende, nämlich der Schritt, der eben diese Brillen möglich macht, und das ist die sogenannte Stereoskopie. Und die Stereoskopie geht wiederum, ich sprach ja vom 19. Jahrhundert als dem Jahrhundert der Experimente am lebenden Körper, geht zurück auf einen Physiologen namens Charles Whitston. Und Whitston hatte die Annahme und versuchte, die zu bestätigen, dass wir aus noch einem weiteren Element des Raumes heraus Informationen über diesen erlangen. Und das ist nämlich die Schichtung von Ebenen, die sich nicht ableiten lässt alleine aus der Proportionalität oder der Verdeckung. Und zu diesem Zweck hat er zwei Würfel und andere Körper auch gezeichnet, die durchsichtig sind. Und wenn Sie beispielsweise nur auf diese Ecke hier schauen, können Sie die in Ihrer Wahrnehmung springen lassen. Die können Sie einmal sehen als davorliegend, einmal als dahinterliegend. Wenn Sie allerdings über ein bestimmtes optisches System mit Spiegeln, die jeweils dafür sorgen, dass Sie das linke Bild fürs linke Auge, aufs linke Auge kriegen und das rechte aufs rechte, oder wenn Sie jetzt angestrengt schielen, dann funktioniert das auch, dann sehen Sie irgendwann in der Mitte einen dritten Körper und der ist räumlich. Es ist allerdings so, dass nur 90% der Menschheit das können, 10% sind stereoblind, was auch ein guter Beleg dafür ist, dass das natürlich nur eine Annäherung an die Wirklichkeitswahrnehmung ist und nicht unbedingt die beste Art und Weise, die Wirklichkeit zu simulieren. Aber jedenfalls hat Whitston, der wollte eigentlich gar nicht damit jetzt Kunst machen oder ausgefeilte Technologien oder die Populärkultur verändern, sondern der wollte wissen, wie funktioniert Wahrnehmung. Und tatsächlich hat 1838, ist ein wichtiges Jahr, weil es ist genau auch das Jahr, in dem sozusagen die Fotografie oder die dann erstmal bahnbrechende Fotografie, nämlich die Daguerreotypie, erfunden wird, bevor sie ein Jahr später vorgestellt wird. Also das Stereobild ist eigentlich gleichzeitig mit der Fotografie da. Und wenn man dann mit zwei Kameras fotografiert, ist es so, dass das, was man in der 2D-Variante von 3D hat, nämlich die Proportionalität und die Verdeckung, mit der Schichtung kombiniert. Und das ist das, was Sie heute im sogenannten 3D-Kino sehen. Sie brauchen immer wieder dann natürlich so Devices, die Ihnen helfen, die beiden Bilder auseinander zu addieren, weil das, was wir vorgesetzt bekommen, sind sogenannte Anaglyphenbilder, in denen die beiden getrennten Bilder in eins gelegt werden und irgendwie muss man sie auseinander dividieren. Entweder macht das mit Farbfiltern oder man macht das eben über die Polarisation, also die Drehung sozusagen des Lichts. Und nun der Punkt, ich habe ja hier gesagt, 2,5 oder hier steht die 2,5D-Variante von 3D. Was ist denn eigentlich die 3D-Variante von 3D? Und das ist das, worauf das Holodeck bei Star Trek anspielt. Das ist nämlich die in Vergessenheit geratene Holographie. Und die Holographie ist was ganz Abgefahrenes. Das können Sie nur analog realisieren, nicht digital. Das ist auch der Grund, warum es verschwunden ist. Sie brauchen einen holographischen Film, der ohne Linsen belichtet wird, nämlich mit Laser. Sie brauchen sozusagen ein sehr präzises Licht, das einmal unreflektiert auf den Film trifft und einmal über die Reflexion am Objekt. Und was Sie dadurch erhalten, sind die sogenannten Interferenz- oder Störungsmuster. Das können Sie so vorstellen, wie als ob Sie zwei Steine in einen ruhenden See werfen und dann die Wellen irgendwann aufeinandertreffen. Dann gibt es ein ganz charakteristisches Muster. Und Licht muss man nicht als Strahlen behandeln, sondern kann Licht auch als Wellen behandeln. Und das macht nämlich die Holographie. Die würde, wenn wir sozusagen jetzt eine Holographie von Ihnen machen könnten, was nicht geht, weil Sie sich eben bewegen und viel zu groß sind für eine Holographie, würden Sie alle als Irritationen im Wellenfeld des Lichtes aufgezeichnet werden. Und das ist das, was im holographischen Film als Information gespeichert ist. Und wenn man dann wieder Licht durchschickt, entstehen Sie selbst als virtuelle Lichtgestalt. Aber tatsächlich so, wie Sie das Wellenfeld irritieren und nicht als Abbild. Und diese leider verschwundene Technologie hat aber, weil sie quasi eine wirkliche Kopie, wenn das Sinn macht, eine wirkliche Kopie der Wirklichkeit, tatsächlich den Science-Fiction-Beflügel, also das Holodeck bei Star Trek und ganz berühmt natürlich auch die Prinzessin Leia, die hier von R2-D2 in Star Wars ausgegeben wird. Was aber so natürlich auch nicht geht. Erstens, weil es sich um ein bewegtes Bild handelt. Das ist eine Holographie, ein Holofilm, ganz, ganz schwer. Andererseits, weil es keinen Bildträger gibt, auf den sagen diese Lichtinformation sich niederschlägt. Ja. Das heißt, das, was Sie, und hier ist eine Studentenarbeit zu sehen, die bei uns an der Schule entstanden ist, die ist relativ simpel, aber die eben demonstrieren soll natürlich, wie kann man die Oculus Rift verwenden. Wenn Sie sie also verwenden, dann haben Sie es mit dieser Idee von Charles Whitston zu tun, die vor allem mit den Schichtungsverhältnissen im Bildraum arbeitet. Sie werden es also nie, es wird nie zu schaffen sein, dass echte Volumina von Körpern stereoskopisch dargestellt werden können. Das ist tatsächlich das Limit dieser Technologie, was erst die Holographie realisieren könnte. Ja, und dadurch, dass sie so eine Datenbrille oder eine stereoskopische Brille aufhaben, die ihr gesamtes Sichtfeld umschließt, können sie auch den Bildrand nicht wahrnehmen. Das heißt, sie haben es mit einer immersiven Situation zu tun. Das Ganze lässt sich dann noch steigern, wenn sie freilich nicht nur die visuellen Informationen, sondern auch die Eigenleibbewegung mit auf das Bild einwirken lassen. Also nicht mit dem Controller, wie hier das Ganze steuern, sondern dann mit einer sogenannten Tretmühle, in der sie dann eben laufen können und quasi ihre Bewegungsinformationen dann auch weitergeben. Und hier ganz lustiges Video von jemandem, der das Spiel Skyrim spielt, eben mit voller Ausstattung, sogar sich dann mit den zwei Wii-Controllern dann den Flitzebogen bedienen kann. Ob das die Zukunft sein wird, weiß man nicht. Bei vielen wird es natürlich an den 100 Talern, an den wirklichen 100 Talern scheitern. Bei anderen einfach auch an der Größe des Wohnzimmers oder der Gelegenheit. Wann spielt man sowas? Es wird sicher auch eine Ermüdung eintreten. Also ähnlich wie wir uns vielleicht ein bisschen an dem 2,5-3D satt gesehen haben, werden wir uns vielleicht auch an dem 2,5-3D in immersiven Umgebungen, bei denen wir uns auch noch selbst derart anstrengen müssen, satt gesehen, satt gespielt haben. Aber das ist natürlich ein offener Punkt und wir sehen, was die Zukunft bringt. Ich will jetzt in der verbleibenden Zeit noch auf einen anderen Aspekt eingehen, der ein bisschen weggeht von der Zwei-Augen-Wahrnehmung, der Perspektivität und der Immersion und mehr danach fragt, wie orientieren wir uns eigentlich im Raum. Und hier möchte ich auf einen Theoretiker verweisen aus den 60er Jahren, Kevin Lynch, der ein wichtiges Buch vor allem für den angelsächsischen Raumdiskurs geschrieben hat, nämlich Das Bild der Stadt. Und in diesem Buch fragt er sich, er hat Experimente in Jersey gemacht, in diesem Buch fragt er sich, wie nehmen eigentlich die Bewohner einer Stadt diesen Raum wahr, ihre Topografie, ihre Geografie? Und er kam zu dem Schluss, dass sie eben nicht so wahrnehmen, wie es herkömmliche Luftbilder oder Karten vermitteln würden, sondern anhand von ausgezeichneten Punkten, Orientierungspunkten, ganz berühmt sind die Landmarks nach Kevin Lynch, aber auch die Pfade, die Menschen in einer Stadt zurücklegen, die Ränder ihrer Quartiere oder der Distrikte und die Knotenpunkten, an denen sich dann Wege kreuzen. Und so könnte man mentale Karten erstellen, die zeigen, wie tatsächlich eine Navigation oder eine Leibsteuerung im Raum der Stadt aussieht, beziehungsweise wie die mentale Repräsentation bei den Nutzern erscheinen müsste. Natürlich ist es ein bisschen irreführend, eigentlich von mentalen Karten zu sprechen, weil wir nicht wirklich Kartenbilder da oben drin haben, aber diese Metapher soll andeuten, dass wir mehr über den Raum wissen, als nur das, was wir mit unseren beiden Augen aktuell dann gerade sehen. Das Ganze ist auch in Technologien überführt worden und ein wichtiges System war Anfang der 80er Jahre, schon in den 70ern entwickelt worden, am MIT, die Aspen Movie Map. Und die Aspen Movie Map ist ein, ja, wenn man so will, Vorläufer von Google Street View. Man hat diese Stadt Aspen mit Kameras abgefilmt oder abfotografiert, Schritt für Schritt, die Informationen auf dem damals führenden Medium, nämlich der Laserdisc, gespeichert, die entsprechend wie eine DVD interaktiv ist. Also Sie können sich quasi jeden Straßenabschnitt wie nun ein Kapitel in einem Film vorstellen. Und schon mittels Touchscreen konnte man auf dem Bildschirm also die Richtungseingabe tätigen und sich eben in diesem virtuellen Raum der wirklichen Stadt real räumlich bewegen. müsste auch gleich der Herr ins Bild kommen, der das Ganze macht, von Andrew Lippmann. Ja, da ist er. Das Ganze wurde unter dem Vorwand, Feuerwehrleute zu trainieren, ersonnen. Natürlich war der Hintergrund ein militärischer, weil es eben darum ging, das Einrücken in eine unbekannte Stadt zu simulieren und zu trainieren. Etwas, was sich tatsächlich heute in Computerspielen wiederfindet, wie beispielsweise dem, einer wichtigsten Neuerscheinung der letzten Jahre, Battlefield 4, bei der die komplette Stadt Singapur digitalisiert wurde, mit dem besonderen Nebeneffekt, also kann man hier wie durch Aspen kann man, da ist das Bild jetzt ausgestiegen, hier ist es noch da, also durch die Stadt fahren. Und für Spieler das Reizvolle dabei ist, dass egal welchen Schaden oder welche Zerstörung man anrichtet, diese Zerstörung erhalten bleibt. Das Frustrierende in manchen Computerspielen ist ja, man hat irgendwas kaputt gemacht und kommt dann wieder hin und steht es plötzlich wieder da. Hier wird tatsächlich auch den Schaden, den man angerichtet hat, gespeichert. Also wenn man so will, Realismus im höchsten Grade. Und von daher kommen natürlich wieder die alten Befürchtungen zurück. Befinden wir uns da nicht doch in der platonischen Höhle? Verwechseln wir die Wirklichkeit mit der Virtualität? Weiteres Beispiel hierfür, ein ganz guter Beleg, Call of Duty, eine sehr erfolgreiche Ego-Shooter-Reihe, die in unterschiedlichen Kriegen, fiktiven oder tatsächlichen, spielt, hier die Landung in der Normandie nachspielbar, nachvollziehbar werden lässt. Und der Publisher hat sich den Spaß gegönnt, das Spiel tatsächlich auch in der Normandie am Omaha Beach zu releasen. Und hat Veteranen des Krieges mit Spielern zusammengebracht, die sich dann über ihre Raumerfahrung unterhalten haben. Also die Spieler konnten natürlich nicht den Schrecken des Kriegs nachvollziehen, aber sie konnten sich genau über die Situation dort am Strand unterhalten. Also die wussten, wenn sie davon redeten, hier war eine Klippe, dahinter war der Bunker, da war der Deutsche, hier war es schwierig lang zu gehen. Deren Raumerfahrung war jeweils real. Wie gesagt, hier ist natürlich der Schrecken des Krieges selbst ausgeklammert, aber das wäre wieder ein weiterer Beleg für meine Eingangsthese. In letzter Zeit auch noch Furore gemacht hat ein leider verstorbener Filmemacher, Harun Faruqi, der mit seiner Trilogie Ernste Spiele aufgezeigt hat, in welchen teils absonderlichen Kontexten das amerikanische Militär Computersimulationen, Raumsimulationen verwendet. Nämlich einerseits, um wie bei der ersten Movie Map angelegt, das Vorrücken im feindlichen Gebiet zu trainieren, aber andererseits dann auch traumatisierte Soldaten, hier sehen wir sozusagen, die jetzt trainieren, und hier haben wir dann den Psychologen, der die aus dem Krieg zurückkehrenden traumatisierten Soldaten, die beispielsweise über eine Landmine gefahren sind, genau dadurch wieder kurieren will, dass er die Situation noch einmal durchleben lässt. Die Software, die hier zugrunde liegt, ist die Virtual Battlespace Software. Bei Faruqi war es noch die Version 2, mittlerweile gibt es die Version 3, von Bohemia Interactive Software hergestellt, in Kooperation mit dem Militär. Und hier ist Hauptaugenmerk auf etwas gelegt, was ich schon bei Battlefield 4 angedeutet habe, nämlich einerseits ein Zerstörungsrealismus, andererseits, und das ist hier das Wichtigste, ein topografischer Realismus. Die Software hat ihren Ursprung in einem Projekt dieser Softwarefirma, die nämlich das Gebiet von Zentralböhmen topografisch erfasst haben, beziehungsweise die Geodaten dann für ihr Spiel genutzt haben. Und dort verschiedene Shooter haben drin spielen lassen. Der berühmteste und aktuelle ist ein Online-Shooter, der heißt DayZ oder DayZ in der englischen Aussprache. DayZ, das amerikanische, also der Tag Z, Tag des Zombies. Und ja, worum geht es? Also natürlich, man läuft durch Zentralböhmen, das dann zu einer fiktiven russischen Provinz irgendwie gemacht worden ist und kann Zombies töten oder eben von anderen Mitspielern erschossen werden oder man kann mit ihnen kooperieren. Das ist auch ganz interessant, wie sich natürlich Spieler verhalten. Der Punkt, auf den es mir ankommt, ist, für mich persönlich ist es ein total langweiliges Spiel, weil da muss man so weit laufen, bis man mal jemanden findet. Ich meine, Zentralböhmen, ich meine, also dann vielleicht lieber selber hinfahren oder so und dann wandern, aber ich bin auch kein großer Wanderfreund. Ja, aber man sieht sie hier aus dem Ausschnitt, rennt und rennt und rennt und dann, wenn man erschossen wird, muss man von vorn anfangen und so, total frustrierend, bis dann mal irgendwie etwas passiert. Was uns dieses Beispiel aber zeigt, ist, dass das eine Ausnahme ist. Weil Computerspiele normalerweise etwas betreiben, was man mit dem Kunstwort des Ludoforming bezeichnen könnte. Angelehnt an Terraforming, also wenn man sich überlegt, irgendwann wird der Mars besiedelt, wie muss man die, sozusagen die Erde dort umwandeln, damit sie unserer ähnlich wird, müssen wirkliche Räume, die zu Zwecken des Spiels in Simulationen überführt werden, umgeformt werden. Und das kann man an einem Beispiel sehen, auch wieder aus Call of Duty, die Folge, die sagen, zum Teil in Tschernobyl oder Pripyat spielt, dort sehr exakt die zerstörten, bereits durch den Fallout, das Verlassensein zerstörten Häuser nachahmt. Aber wenn man die Territorien miteinander vergleicht, sehr gut sieht, wie stark die voneinander abweichen. Weil es nämlich auch überhaupt nicht im Sinne des Spiels wäre, dass er vor allem auf Kanalisation der Ereignisse abzielt, das Territorium 1:1 dann eben nachzubilden, wie es bei DayZ der Fall ist. Und damit komme ich jetzt am Schluss sozusagen auf den Ausblick. Und der Ausblick hat ein bisschen natürlich auch mit dem zu tun, was ich gerade mache. Also was macht ein Philosoph, ein Raumphilosoph eigentlich im Game Design? Mein Punkt ist der, dass ich den Designern immer versuche zu sagen, versucht euch gar nicht am wirklichen Raum zu orientieren, sondern eher an möglichen Räumen. Darin besteht auch das Potenzial, natürlich im Virtuellen sich Spiele zu überlegen, die tatsächlich neu aufsehenerregend sind, Menschen eine andere Raumerfahrung bieten, als die, die sie normalerweise haben. Und es gibt von einem Game Designer, Richard Bartle, der dem ersten Mal die User Dungeon erfunden hat, gibt es eine ganz tolle Analogie, der sagt, man muss Computerspiele eigentlich wie die TARDIS-Box aus Doctor Who, eine Fernsehserie, die jetzt gerade erst in Deutschland so ein bisschen populär wird, aber in England eigentlich Kult ist, verstehen. Diese TARDIS ist eine Polizeistation, so ein kleines Häuschen für die Polizisten, die von außen so aussieht, aber von innen so. Und das ist natürlich im Virtuellen oder wie man es natürlich auch im Film machen kann, ist es überhaupt keine Schwierigkeit, etwas innen größer sein zu lassen, als es außen ist. Oder überhaupt in anderen Raumzusammenhängen denken, wie es Escher beispielsweise in seinen Bildern vorgeführt hat. Und tatsächlich gibt es mittlerweile sogar ein eigenes Genre, das sich Escher-Spiele nennt. Eines davon ist Antichamber, das sich sehr genau an Eschers Visionen hält, von 2012. Und in diesem Spiel, man wird es gleich sehen, sehr simple Grafik, kommt man an eine Stelle, ein bisschen wie in Matrix, rote oder blaue Tür bzw. Pille. So, Treppe hoch, um die Ecke, und man ist wieder da, wo man vorher war. Tja, wie löst man nun diesen Raum? Etwas, ja, Mind-Twisting. Ich kann es allen nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Andere Inspirationsquelle, die Astrophysik, die berühmte Frage, was ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten? In der klassischen Geometrie sagt man eine Linie oder die Gerade. Stimmt nicht, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist Null. Wenn man nämlich den Raum auf sich zurückfaltet, etwas, was dann auch in vielen Science-Fiction-Filmen natürlich durchgespielt wird, wenn man eine Reise durch Raum und Zeit antritt. Und tatsächlich ist das die Grundlage, diese Idee für mein persönliches Lieblingsspiel, sozusagen das beste Computerspiel aller Zeiten, Portal von 2007. bei denen man eben niemanden erschießt, sondern einfach zwei Türen in die Wand setzt oder Portale, durch die man zwar ohne, dass eine Raumkrümmung dargestellt wird, man aber eben genau das bewirkt. Man durchschreitet den dreidimensionalen Raum über eine vierte Raumdimension, wie gesagt, nicht visualisiert ist und die man nur denkend erfahren kann. Also man muss den Raum selbst höher dimensioniert positionieren, um ihn als Problem, und darum geht es in diesem Spiel, zu lösen. Also man kann das Ganze natürlich dann auch, wenn man es ein bisschen poetischer haben will und nicht ganz so mechanisch vielleicht wie ein Portal, könnte man es natürlich auch über die Faltung tatsächlich die Raumkrümmung machen. Hier Papa und ich. Ein Spiel, wo es ein bisschen wie in Inception darum geht, die vorhandene Architektur dieser Welt so zu transformieren, dass man also auch von einem Punkt zum anderen gehen kann. Oder, das müsste jetzt mein letztes oder vorletztes Beispiel sein, sich tatsächlich an der Kunstgeschichte orientieren und schauen, wie sind die denn mit Raum, mit virtuellem Raum umgegangen oder wie haben sie den wirklichen Raum im Virtuellen dann modifiziert. William Hogarth, ein berühmter englischer Maler, der Perspektive ironisiert hat. Und hier in einem seiner Bilder sieht man also, wenn man genau hinguckt, zum Beispiel der Mann hier, der hier vorne angelt. Ja, wie gesagt, jetzt springen sozusagen diese ganzen Mechanismen an, von denen ich gesprochen habe, Größenverhältnisse, Verdeckung, was ist vorn, was ist hinten. Und er lässt einfach die Angel, die der Mann in der Hand hat, hier in den Raum hineinragen und dahinter, hinter dem Angler, der viel weiter hinten ist, als er erst ins Wasser tauchen. Oder die Frau aus diesem Haus vor der Brücke gibt dem Wanderer auf dem Berg hinter der Brücke Feuer. Hat gewissermaßen die 3D-Illusion zurück in die Fläche geholt. Also what you see is what you get, bekommt hier wirklich mal einen Sinn. Und ich weiß nicht, ob die Macher dieses Spiels Hogarth kannten, aber letztendlich ist das die Grundlage von Echochrome, einem japanischen Spiel, was auf der Handheld von Nintendo gespielt wird. Und hier steuert man nicht die Figur selbst, sondern man kippt das Display und bewegt dadurch das Labyrinth. Und in welcher Art und Weise man das macht, zeigt der Trailer hier. Ja, das wäre sozusagen der, also die Figur läuft von selbst los. Und erst wenn diese im dreidimensionalen nicht verbundene Wegstrecke in der Zweidimensionalität zur Deckung kommt, ist der Pfad geschlossen. Und das sind letztendlich die großartigen Designideen. Da kann man gar nicht genug in der Geschichte der Raumtheorien und Raumbilder wildern. Das ist das auch, wo man sagt immer, ja, die Spieler wollen ja auch eigentlich nur Sequels haben. Nein, nein, ich glaube, du dürst es auch nach neuen virtuellen Räumen, die uns dann letztendlich auch ganz viel wieder über den Raum sagen, in dem wir tagtäglich leben. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe jetzt gern noch für Fragen zur Verfügung. Und am Schluss, weil wir uns ja hier im Max-Bense-Forum befinden, habe ich einfach mal noch ein Zitat des jungen Max Bense zum Raum mitgebracht. Dankeschön.